Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Mit dabei ist wieder Herr Professor Grajewski und zur Orientierung, Sie befinden sich im Themenmonat Uveitis. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei unserem Sponsor, nämlich Alimera. Und wir kommen zu einer spannenden Studie über das Fluocinolon-Implantat. Wir hatten ja in der letzten Woche schon über verschiedene Medikamente gesprochen, die man sonst noch so zur Behandlung eines uveitischen Makulaödems einsetzen kann. Und was das genau ist und dass das eben nicht nur bei einer Uveitis, die den hinteren Pol betrifft, vorkommen kann, sondern auch bei einer Uveitis, die zum Beispiel eine anteriore Uveitis ist, vorkommen kann. Nur um das hier nochmal fallen zu lassen. Und heute geht es eben um das andere Medikament, das wir noch nicht besprochen hatten, das Fluocinolon. Herr Professor Grajewski, was ist das denn?
Das Fluocinolon ist, hallo erstmal. Und
Sie
auch
sprechen herzlich. Das viel schöner aus als Fluocinolon, okay.
Oder das Fluocinolon-Acetonid ist auch gehört zu den Glukokortikoiden, ist also ein Cortisonpräparat. Ja. Und in dem Fall ist das in so einem Stäbchen aus Kunststoff eingeschlossen, sehr klein, gelbe Farbe, wie so ein kleines gelbes U-Boot fast, was man in den Glaskörper spritzt.
Muss es erfinden können.
Ja, genau. Und da sind 190 Mikrogramm von diesem Fluocinolonacetonid gespeichert und es werden circa 0,2 Mikrogramm täglich freigesetzt, so im Laufe der gesamten Wirkdauer, die bis zu 3 Jahre betragen kann. Also es wird über 3 Jahre dann freigesetzt und gegen Ende hin sinkt ein bisschen die Freisetzung so bis auf 0,1 Mikrogramm pro Tag. Und
im letzten halben Jahr oder im
so,
letzten
das ist eigentlich Monat, so ein dynamischer Prozess so über den gesamten Zeitraum. Aber letzten Endes ist es zwischen 0,1 und 0,2 Mikrogramm pro Tag, was dann innerhalb von 3 Jahren freigesetzt wird. Und genau.
Das ist doch eigentlich der Traum eines jeden Patienten. Einmal gespritzt werden, 3 Jahre Ruhe.
Genau.
Warum machen wir das nicht viel häufiger? Warum reden wir überhaupt in irgendeiner Studie noch über andere Sachen, die man ins Auge spritzen kann?
Genau, vielleicht zum Teil deswegen, weil wir haben ja auch mit dem Dexamethason-Implantat eine gute Möglichkeit, was auch stark wirksam ist und da nur 3 Monate eben wirkt, aber im Extremfall auch nebenwirkt. Ne? Das ist ja so ein bisschen immer die Befürchtung, wenn man für 3 Jahre etwas Wirksames hineingibt, dass dann die Nebenwirkungen auch länger anhalten würden. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das ist in den meisten Fällen gar nicht das Problem und die Angst ist meistens unbegründet.
Ja, also Sie haben das jetzt schon angesprochen mit dem Augeninnendruck. Mhm. Ich greife jetzt einmal ein kleines bisschen vor. Und in dieser Studie haben die jetzt keine wirklich hohe Augeninnendruckerhöhung gefunden. Die haben das ja auch noch so ein bisschen gegengemessen und das halt gesehen, dass das jetzt nicht so nicht so hoch war. Mhm. Also ich versuche es gerade mal zu finden. Ich glaube, zwischen 1 und 4, irgendwas Millimeter Hg. Wobei das ja nicht wirklich Sinn ergibt, das zu mitteln, weil man ist ja entweder Steroidresponder oder nicht. Und dann
richtig.
Das zu mitteln ist natürlich ein hübscher Trick.
wobei man sagen muss, die extreme Druckerhöhungen sind da wirklich die absolute Ausnahme. Also, dass das so unter über 30 steigt, ist die absolute Ausnahme. Und zweitens muss man sagen, wenn der Druck zum Beispiel um 10 mmHg ansteigt, dann kann man den mit einer Lokaltherapie in den meisten Fällen tatsächlich in den Griff bekommen. Das gilt sowohl für das Dexamethason-Implantat als auch für das Fluocinolon-Acetonid-Implantat. Also da ist in vielen Fällen die Angst vor dieser Drucksteigerung ein Hemmschuh dafür, dass man jetzt endlich das Makulaödem beseitigt. Und es kommt dann zu Situationen, wo es so ein Hin und Her ist, letzten Endes aus Entzündungshemmung und Cortison-Einsatz. Man schickt dann zum Beispiel zum Glaukom-Spezialisten, der vielleicht dann Cortison gerne wieder absetzt, weil das ist der Druck. Problem gelöst, Cortison einfach absetzen. Und die Folge ist dann, dass die Entzündung wieder hochknallt. Und dann geht das so hin und her und letzten Endes hat man am Ende Schäden durch beides, die Entzündung und das Glaukom. Also man muss zwingend beide Problemfelder in den Griff bekommen.
Könnte man dem nicht vorbeugen, indem man erstmal testet mit Tropfen oder so, ob jemand überhaupt Cortisonresponder ist oder geht das nicht so gut?
Ja, man kann im Grunde mit Tropfen vortesten. Da kann man dann einen gewissen Anteil rausfiltern, der wirklich extrem stark reagiert. Andererseits muss man.
Welche Zeit müsste man die so geben?
Ja, müsste man schon. Das ist nämlich so das Problem. Das kann man im Einzelfall immer schwer sagen und es kann sich auch nach vielen Wochen erst entwickeln.
Ah,
und,
okay.
Genau. Und das, der zweite Punkt ist gerade bei den Präparaten, die man intravitreal appliziert, die wirken stärker und auch stärker Druck treiben, muss man sagen. Also jemand, der eigentlich kaum Druckerhöhung unter systemischer Therapie hatte oder keine Druckerhöhung, der kann auf die intravitrealen Implantate stärker reagieren. Und dennoch ist es so, dass diese Druckerhöhung meistens mit Lokaltherapie in den Griff zu bekommen ist.
Was ja schon mal eine gute Aussage ist und auch noch wieder für dieses Implantat spricht. Aber ich meine, das gäbe schon eine Weile, oder?
Ja, das gibt schon einige Jahre, ne, genau. Und das ist, ich setze das persönlich zum Beispiel auch sehr gerne ein bei den Patienten, die geeignet sind. Und das war ja auch so ein bisschen das Thema von diesem Paper, dass sich letztendlich.
Dann kommen wir doch zu dem Paper. Was eine schöne
Überraschung. Ja, es haben sich 10 Experten aus 5 Ländern zusammengesetzt. Das waren Frankreich, England, Italien, Spanien und auch Deutschland. Und da waren zum Beispiel der Herr Professor Heinz und der Professor Pleier mit dabei.
Aber Sie waren nicht mit dabei.
Nee, ich war leider nicht dabei. Ah. Vielleicht wäre ich der Dritte gewesen, aber es waren nur 2 pro Land zugelassen.
Sagen wir einfach, Sie waren krank.
Ich war nicht dabei. Okay. Nee, aber ich habe es gelesen. Und es wurde auch schon unter den anderen Kollegen wird das auch diskutiert und es fasst eigentlich sehr schön die Problemfelder, die es auch bei dem Einsatz von diesem Implantat gibt, zusammen. Weil es gibt einige Aspekte, die da zu beachten sind und einige Punkte. Ein Punkt ist zum Beispiel, und das bezieht sich ja auch auf diese Nebenwirkung, Kataraktglaukom. Wenn man junge Patienten hat, minderjährige Patienten hat, dann ist man natürlich deutlich zurückhaltender hinsichtlich einer Kataraktentwicklung als bei jemandem, der bereits Pseudophag ist, also bereits eine Kunstlinse implantiert bekommen hat. Da ist das ja gar kein Problem mehr. Also das waren so einzelne Items, die dieses Panel quasi bewertet hat. Ist ein Aspekt sind die sozusagen dann die Lateralität, auch ist das nur einseitig oder beidseitig, ist da ein Makulaödem oder ist da kein Makulaödem, liegt, und das ist auch sehr wichtig, eine systemische Erkrankung vor oder liegt keine systemische Erkrankung vor, weil wenn Sie zum Beispiel, und das ist ja so die Domäne der Uveitis-Spezialisten, dass Sie eben immer auch an die Systemerkrankung denken sollten, weil man da die Uveitis ja als Erstmanifestation von schwerwiegenden Erkrankungen wie dem Morbus Behçet oder der Sarkoidose, ebenso Infektionen, die systemisch sind, ist quasi der Augenarzt so der Wegweiser und derjenige, der zuerst einen Befund erhebt. Und wenn der Augenarzt dann nicht dran denkt und nur das Auge behandelt, da kann man ja auch damit jede Menge falsch machen, weil man dann den Augenanteil einer Systemerkrankung behandelt und den Rest eben nicht. Und das ist eben auch zu berücksichtigen. Dann ist noch zu berücksichtigen, die Art der Entzündung. Uveitis ist nicht gleich Uveitis, das haben wir ja schon jetzt so ein bisschen diskutiert.
Wer das nicht mehr im Kopf hat, darf sich sehr gerne die letzte Folge anschauen.
Ja, genau. Und wenn man das in den Glaskörper hinein injiziert, ist es intraokulär gelegen, aber man vermutet schon, dass zum Beispiel bei Entzündungsprozessen im Bereich der Aderhaut, dass einfach da weniger hingelangt und weniger hin penetriert. Da sind die Netzhautgefäße und das Ödem demzufolge dann ein sehr gutes Target. Aber wenn Sie so Erkrankungen haben wie die Birdshot-Chorioretinopathie, die sympathische Ophthalmie, das Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom, alles so Prozesse, die sich überwiegend dann auch im Bereich der Aderhaut abspielen, die dann wieder schon schwerer zugänglich ist für Medikamente. Da ist das eben auch in diesem Paper herausgestellt, da ist das als alleiniges Medikament durchaus weniger konsentiert als jetzt bei einem reinen Makulaödem. Ja.
Was meinen Sie mit reinem Makulaödem? Also was leitet dieses Paper ab? Wobei kann man das empfehlen? Oder leiten die eine konkrete Empfehlung ab?
Also das ist auch wie immer bei der UV, das ist eigentlich immer wieder was so was Vielschichtiges. Ne? Also
ja, es gibt so eine schöne Tabelle, das kann ich aber kurz sagen. Und da steht dann so, also es ist nicht, die sagen klar, ja oder nein und dies oder das, sondern es gibt eine Tabelle und dann wird gesagt, ja, nur das machen oder das und andere Sachen noch machen.
Genau.
Vielleicht können wir die einmal durchgehen.
Ja, und interessanterweise, fast schon lustigerweise muss man sagen, ist die größte Übereinstimmung beim sogenannten postoperativen Makulaödem nach Kataraktoperation. Dann ist alles im grünen Bereich, da sind alle einig, gut ist, da intravitreale Cortisonpräparate und hier in diesem Fall das Fluocinolonacetonid zu applizieren.
Aber natürlich nicht sofort, oder? Also man sollte schon erst noch abwarten, ob sich das von alleine wieder klärt.
Das klärt sich ja eben nicht so schnell von alleine. Und es gibt bei der Uveitis immer diese zwei Hauptaspekte, Entzündung einerseits und Makulaödem als sekundäre Folge andererseits. Die Entzündung kann schon sogar sehr am Abklingen sein und es besteht immer noch ein Makulaödem durch eine Schrankenstörung fort. Und es ist tatsächlich so, und da sind wir ja auch noch ein bisschen dabei, so die Leitlinien dahingehend anzupassen, dass man durchaus ein solches Präparat schon von Anfang an geben kann, wie das Fluocinolonacetonid, wenn da Dinge nicht dagegen sprechen. Und ich hatte ja eben erwähnt, diese Erkrankung mit primärer Aderhautbeteiligung, da würde man schon erstmal systemisch behandeln. Mhm. Es war auch generell schon so die Tendenz, dass bei Erkrankungen, die den hinteren Abschnitt direkt betreffen, posteriore Uveitiden, Aderhaut, Uveitiden, dass man da generell, und das ist auch üblich, systemisch beginnt. Ja. Und bei einer anterioren Uveitis würde man natürlich könnte man nur dann damit beginnen. Wir haben es in der ersten Folge schon so ein bisschen aufgedröselt. Anteriore Uveitis mit sekundärem Makulaödem, das ist diese von Ihnen in der letzten Folge zum Abschluss genannte Überleitung. Ne? Anteriore Uveitis mit Beteiligung des hinteren Augensegments. Das ist die Zulassung für das Fluocinolonacetonid. Mhm. Die reine anteriore Uveitis ohne Makulaödem, die wäre ja gar nicht in der Zulassung drin, würde auch keinen Sinn primär ergeben. Das heißt, bei der anterioren Uveitis würde man ja primär lokal mit Tropfen behandeln, gegebenenfalls auch systemisch was dazugeben, kurzfristig, wenn die Entzündung nicht in den Griff zu kriegen ist. Und dann erst, wenn sich ein Makulaödem entwickelt oder auch wenn das dann rezidiviert, würde man das Intravitreale erwägen. Ja.
Wenn die sagen, dass man das als Kombination machen würde, was meinen die dann in Kombinationspräparat? Also dann zusammen mit Tropfen oder?
Nee, also es ist halt so, dass eine Therapieschiene nicht selten nicht ausreichend wirksam ist. Also da hat man jemanden, der kriegt bereits systemisches Cortison, das hat nicht ausreichend gewirkt, dann muss man noch eine Stufe weitergehen und ein Immunsuppressivum, beispielsweise MTX, dazugeben. Das hat dann immer noch nicht gereicht. Und dann gibt man noch ein Biological wie ein TNF-Alpha-Blocker dazu. Und auch trotz dieser intensiven Therapie gibt es zum Beispiel Fälle, wo dann immer noch ein Makulaödem auftritt oder ein Makulaödem persistiert oder die Entzündung auch immer noch nicht in den Griff zu kriegen ist. Mhm. Oder einfach, wenn die Entzündung sehr stark ist und man, wie wir das in der ersten Folge auch schon erwähnt haben, mit dem MTX quasi noch nicht am Ziel sind, wo man noch monatelang warten muss, eventuell bis die Wirkung eintritt, da zur Überbrückung und als adjunktive Therapie kann man zum Beispiel diese intravitrealen Cortison-Implantate dazugeben. Das meint sozusagen die Kombinationstherapie. Ja. Manchmal reicht weder das eine noch das andere und man kann das gut und gerne kombinieren. Ja.
Und das wird hier empfohlen, das hatten Sie gerade schon einmal gesagt, bei Birdshot, bei multifokaler Chorioiditis und Panuveitis, sympathischer Ophthalmie, Sarkoidose, Parsplanitis, dann auch nochmal dem postoperativen Makulaödem, der punktförmigen inneren Chorioiditis, PIC auch genannt, und der serpingiösen Chorioiditis, boah, jetzt habe ich es aber richtig, Chorioiditis. Und beim Bitchet, da wurde das dann empfohlen in Kombination mit anderen Dingen. Und als Monotherapie wirklich nur beim postoperativen Makulaödem. Also ist ja auch schon eine ordentliche Aussage dann.
Das sind alles Erkrankungen, die diese Gemeinsamkeiten aufweisen, die wir eben kurz diskutiert haben. Die sind entweder tief gelegen, zum Beispiel im Bereich der Aderhaut, oder es sind Erkrankungen mit systemischen Komplikationen. Und das ist der Grund, warum man hier in beiden Fällen sich geeinigt hat, systemische Komponente damit reinzubringen. Und das reicht eben nicht immer aus. Und da ist das in Kombination häufig viel besser.
Zum Schluss vielleicht noch. Bei welchen Patienten, also wir haben jetzt einmal die Indikationen so durchgegangen, aber was sind die Kontraindikationen? Also bei welchen Patienten sollte ich denken, bei denen lieber nicht? Also hier in der Studie stand irgendwo auch Aphakie. Vielleicht
kannst du
uns erklären, warum das zum Beispiel nicht.
Ja, also es entfällt dann ja so die Barrierefunktion der Linse oder Kunstlinse und dann hat man dieses Implantat dann quasi ständig oder häufiger mal in der Vorderkammer, wo es dann auch das Endothel schädigen kann, wo es noch Druck steigt. Da wirken kann. Also das ist zum Beispiel...
Zweifachabteilung Ärger.
Genau. Ne? Also das ist so eine klassische Kontraindikation. Sehr schwere Glaukomschäden und unkontrollierbares Glaukom. Da will man das auch erst irgendwie regeln. Aber wie gesagt, man kann das quasi mit einem Glaukomspezialisten zusammen angehen, sodass man Lösungen findet für beide Probleme. Also notfalls muss man tatsächlich einen solchen Patienten operieren und operativ den Druck senken. Aber wie gesagt, meistens, in den meisten Fällen ist eine Lokaltherapie da ausreichend. Nur bei bestimmten Fällen, wo das immer noch ein Problem ist, da tut man sich so ein bisschen schwer. Sonst ist das in vielen Fällen halt eine wirklich wirksame und für die Patienten, wo es wirkt und keine Probleme auftreten, eine sehr, sehr gute Therapie.
Genau, jetzt geht es aber um die Patienten, die noch keins im Auge haben, wo es dann zu Problemen kommt, sondern es geht darum, man überlegt es reinzusetzen und was sind die Kontraindikationen dafür. Also wir hatten jetzt schon die Aphakie, was gäbe es noch für Kontraindikationen? Glaukom wäre dann so eine relative Kontraindikation, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Richtig.
Und was gibt es sonst für harte Kontraindikationen?
Also steht ja immer in den Beipackzettel, wenn man es nicht verträgt. Ne? Aber das weiß man leider erst hinterher.
Ja. Also, 3 Jahre später.
Und Aphakie, also wie gesagt, eigentlich so diese Linsenproblematik. Wobei man sagen muss, auch da gibt es mittlerweile Konzepte, dass man das Fluocinolon-Acetonid-Stäbchen sogar in die Sklera einnähen kann. Das ist ein kleiner Schnitt. Man befestigt das an so einem kleinen Fädchen und hat letzten Endes dann die Wirkung, ohne dass das Ding nach vorne fliegt.
Alleine.
Ja, ne? Also auch das wird immer mehr gemacht und das relativiert dann auch so ein bisschen diese Kontraindikation. Und natürlich sind alle Formen von infektiösen Uveitiden eine Kontraindikation. Also es muss schon eine nicht infektiöse Uveitis sein, weil man auch durch Cortison und nur durch Cortisonbehandlung so eine Infektion da durchaus verschlimmern und verschlimmbessern kann, bis hin zu Exazerbation. Die Toxoplasmose, wenn man jetzt eine Toxoplasmose-Herd da irgendwie peripher übersieht und sieht dann irgendwie viel Entzündung,
das
wäre schlecht, weil das dann zu katastrophalen Folgen führt. Und vielleicht noch abschließend noch eine weitere, mir wichtiger Punkt. Man spricht im Bezug auf die Uveitis und den intravitrealen Implantaten immer primär von Makulaödem, aber man vergisst so ein bisschen die Entzündung drumherum. Das heißt, eine persistierende Vaskulitis, also eine Gefäßentzündung, auch wenn sie kein Ödem verursacht, ist genauso gut eine gute Indikation für ein Fluocinolon-Acetonid-Implantat. Also es muss nicht immer das Makulaödem dabei sein. Das ist natürlich dort besonders wirksam, aber es ist sowohl zugelassen als auch wirksam, auch für Entzündungsformen, schon eben bevor das Ödem da ist. Und es ist ja auch zur Rezidivprophylaxe zugelassen. Das heißt, man kann nach mehrfachem Auftreten von Entzündungsschüben dann auch dieses Fluocinolon-Acetonid-Implantat tatsächlich im Indikationsbereich anwenden.
Dann bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Leitlinien zum uveitischen Makulaödem auch vorkommen wird. Und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Expertise in dieser Folge. Ich freue mich, dass wir nächstes Mal nochmal miteinander aufnehmen. Also zweimal haben wir noch. Und beim nächsten Mal sprechen wir über Uveitis bei Tumorpatienten, die mit Checkpoint-Inhibitoren behandelt werden. Auch ein sehr spannendes Thema, denn die sind ja schwer im Kommen. Und für diese Woche darf ich mich von Ihnen, liebe Zuhörer, verabschieden. Vielen Dank nochmal an Sie, Herr Professor Grajewski, für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und dann auch noch an Alimera für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und dann bin ich soweit fertig mit den Danksagungen und wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.